Ein guter Tag für Inklusion. Auch heute wieder. Und warum das so ist? Darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Björn, was ist so deine persönliche Geschichte mit Inklusion?
Ja, erstmal auch herzlich willkommen von mir. Meine Geschichte mit Inklusion, die hat begonnen vor 20 Jahren ungefähr. Da habe ich Zivildienst gemacht bei Antonius in Fulda. Und damals hat man noch nicht so hundertprozentig von Inklusion gesprochen. Aber trotz alledem hat mich die Arbeit mit Menschen mit Behinderung sehr begeistert. Und ich habe eigentlich den Berufsweg, den ich eingeschlagen habe, verändert und mich unter dem Sozialwesen zugewandt und auch ein Studium gemacht zum Diplom Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und habe dann hier in Fulda meine berufliche Laufbahn begonnen, habe ganz zu Beginn auch an der Basis gearbeitet, auf einer Wohngemeinschaft, habe da Menschen mit Autismus begleitet in ihrem Alltag und so seit den letzten 6 Jahren begleite ich Projekte, die Antonius innerhalb des Landkreises Fulda initiiert hat, in 3 Gemeinden, wo eben Menschen mit Behinderung in ihrer Heimatgemeinde passenden Wohnraum finden und auch die Möglichkeit haben sollen, dort in Unternehmen zu arbeiten. Und seit dieser Zeit, würde ich sagen, hat für mich Inklusion auch eine Gestalt bekommen.
Du hast ja nach der Schule nicht sofort in diesem sozialen Bereich gearbeitet. Was war sozusagen dein Einstieg ins Berufsleben? Ja. Das finde ich nämlich auch spannend.
Ja, eigentlich hat es doch schon mit meiner schulischen Ausbildung begonnen, die eigentlich komplett im kaufmännischen Bereich angesiedelt war. Also ich habe, diese erste Ausbildung war... das war so eine einjährige Berufsschule im kaufmännischen Bereich. Mein Fachhochschulstudium habe ich im Thema Wirtschaft und Verwaltung gemacht und habe dann sogar noch eine Ausbildung als Industriekaufmann vor meine Laufbahn im sozialen Bereich gemacht. Und wie gesagt, mein Zivildienst war damals wirklich so diese Change, wo ich gesagt habe, nee, das ist eine Arbeit, die viel, viel sinnstiftender ist, und die ich bis heute nicht bereut habe. Und André, wie ist es denn bei dir gewesen? Also wie kommst du eigentlich zu dem Bereich Inklusion, soziale Arbeit?
Also bei mir hat das viel, viel, viel später angefangen. Ich habe mal irgendwann BWL studiert, war dann einige Jahre in der freien Wirtschaft tätig, habe dann als freier Berater mit Unternehmen und auch mit öffentlichen Einrichtungen gearbeitet im Bereich der Organisationsentwicklung, habe aber ganz früh schon über unsere zweitälteste Tochter, Verbindung bekommen mit Menschen mit Behinderung, weil unsere Tochter selber auch eine mehrfach schwerst Behinderung hat oder mehrfach schwerst behindert ist oder wird, ne? Ich will auch sagen, werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, vielleicht wird sie einfach mehrfach schwerst behindert. Durch ihr Umfeld und durch Beeinträchtigung, die sie hat. Auf jeden Fall habe ich damals so den ersten Kontakt gehabt über die Schule, auf die sie damals besucht hat. Und das hat mir große Freude gemacht. Ich habe dann so an diesem Förderverein, da war ich dabei und auch in der Tagesfreizeit. Manchmal habe ich dann so gedacht, das war ja dann schon bald 20 Jahre, 15 Jahre nach meinem beruflichen Start in die freie Wirtschaft, habe ich so gedacht, eigentlich wäre sowas Soziales auch gut gewesen. Aber das hat noch viele Jahre gedauert. Erst jetzt in den letzten 1,5 Jahren bin ich so zum beruflich da eingestiegen. Und das wiederum hat eine ganz kleine Vorgeschichte, weil in unserem Ort Neuhof sich ein Verein gegründet hat, Leben und Arbeiten in Neuhof. Da wirst du ja vielleicht auch nochmal was darüber erzählen. Und dort geht es um Inklusion für Menschen mit Behinderung, aber auch Menschen mit anderen Hintergründen, die keinen guten Zugang in die Gesellschaft haben. Und so dann der Kontakt zu Antonius und jetzt wir beide zusammen in der Inklusionsberatung für Kommunen. Total spannend, ne? Wie man, von welchen Wegen man so da drauf stößt.
Also war bei dir praktisch der Weg vom Ehrenamt ins Hauptamt.
Genau, so könnte man sagen. Vom Ehrenamt ins Hauptamt, ja. Genau. Ja, dann ins Hochamt.
Jeden Sonntag.
Jeden Sonntag, genau. Ja, aber ich, also wenn wir beide, das geht dir ja auch so, Björn, wenn wir dann mit Bürgermeistern, das sind ja oft unsere Zielgruppen, Bürgermeisterinnen oder auch Menschen, die sonst in einer Kommune so dieses Thema auf der kommunalen Ebene bearbeiten, dann stellt sich ja oft auch so die Frage, was ist denn überhaupt Inklusion? Also die haben dann den Begriff auch schon gehört, aber verbinden den dann irgendwie mit irgendwas, was in der Schule mal angedacht war, aber nie funktioniert hat. Und dann gibt es noch die Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion und so. Also deshalb, glaube ich, ist es spannend für unsere Hörer, was verstehen wir oder vielleicht auch mal direkt, was sagen wir eigentlich so einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin, was wir unter Inklusion verstehen?
Ja, dann muss ich wirklich sagen, also Inklusion ist, ja, für jemanden oder für mich, der sich täglich damit auseinandersetzt, überhaupt nicht in einem Begriff oder mit einer Erklärung darzustellen. Du sagtest schon, jeder kennt Inklusion aus dem Bereich der Bildung. Da hat man vielleicht nochmal auch persönlich ein Bild, da gibt es einen Kindergarten, da sind Kinder mit und ohne Behinderung, da sind vielleicht Kinder mit Migrationshintergrund. Und das ist ein Inklusionsbeispiel. Und so zieht sich es eben durch alle Lebensbereiche der Menschen, durch die Arbeit, durch das Leben, durch das Wohnen und die Freizeit. Und auch da, und da setzt auch die Inklusionsberatung an, und da ist auch der Vorteil für die Kommunen, sich da Inklusionsbeispiele herauszusuchen, wo gelingt es einer Gemeinde, in diesen Lebensbereichen der Menschen Inklusionsbeispiele zu initiieren. Ja, wie gesagt, auch im Arbeitsleben, die Unternehmer sind eine ganz wichtige Personengruppe, die auch, wo der Schuh drückt, Fachkräfte für den Betrieb zu bekommen, die Unternehmer dahingehend zu beraten, zu motivieren, auch Menschen Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen, die eine Beeinträchtigung haben oder die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht jetzt nicht augenscheinlich hundertprozentig auf eine Stellenausschreibung passen, aber trotzdem Arbeitsleistungen für das Unternehmen erbringen können.
Oh, jetzt bist du schon ganz schön fachlich geworden, ne? Schon voll in dem fachlichen Thema Inklusion. Und ja, also ich finde, von meiner Seite aus ist Inklusion erstmal, wenn man es jetzt mal auch direkt übersetzt, eingeschlossen sein, also jetzt in dem Sinne, ich bin dabei, ne? Also ich bin mit dabei und ich gehöre in irgendeiner Art und Weise dazu. Das heißt, ich bin erstmal nicht außen vor, nicht eingeschlossen. Und es gibt so viele Menschen, die auf verschiedener Gründe, also aufgrund ihres Aussehens, einer Beeinträchtigung oder weil sie aus einer anderen Kultur kommen oder weil eben Frauen nicht zugelassen sind, was auch immer, gibt es ja so verschiedene Gründe, warum man sich dann doch auch außen vor fühlt. Das ist vielleicht auch so eine Gedanke. Und ich habe tatsächlich mal überlegt, habe ich das selber mal erfahren, auch in Exklusion? Also wo hätte ich mir das gewünscht? Und ich bin in einem ganz kleinen Dorf in der Rhön aufgewachsen. Und meine Eltern sind dort zugezogen und haben dort gebaut. Da war ich 9. Das heißt, alle meine Spielkameraden, die dort ursprünglich im Ort gelebt haben, die haben dann schon in der Kindergarten und in der Grundschule sich kennengelernt. Und vielleicht schon im Sandkasten miteinander gespielt. Und ich kam in der 3. Klasse dazu. Und dann war das schon auch sehr, sehr zäh. Und bis heute habe ich, also zäh im Miteinander, weil ich einfach viele, also 9 Jahre kann man sagen, eben nicht hatte, um dort Freunde zu finden. Ne? Und tatsächlich war in den Jahren darauf, das gesamte Freundeskreis, der hat sich rein in der Neubausiedlung bewegte. Meinen Eltern war das sehr ähnlich, dass die sozusagen auch erstmal in der Neubausiedlung so ihre Bekanntschaften und Freunde gefunden haben. Also ich würde mir wünschen, auch für die Zukunft, ne, dass man dort auch das wirklich in den Blick nimmt. Also jemand, der zugezogen ist, der muss ja nicht jeder hat das Glück, dann über Verein und über Kinder und irgendwie dann am Sandkasten und mit Hundespaziergängen oder so dann Bekannte zu finden. Also auch das ist für mich auch Inklusion.
Und denkst du, das ist auch ein Thema heute für Gemeinden, für Bürgermeister, für Verantwortliche in den Kommunen? Neubau oder zugezogene Neubaugebieten und Kerngemeinden?
Ja, also wenn ich mit Bürgermeisterinnen spreche oder auch wenn ich einfach durch die Kommunen fahre, dann sehe ich, dass überall das Thema Entwicklung von Wohngebieten, dass das eine hohe Priorität hat. Und ich merke es bei uns im Ort, ich merke es überall, also dort entsteht was. Und es entsteht häufig etwas, was für sich dann eine eigene neue Kultur bildet. Und so die Durchlässigkeit zwischen einer Neubausiedlung und den Menschen, die schon vielleicht 30 Jahre vorher gebaut haben, und den Menschen, die irgendwie vielleicht auch über Flüchtlingssituationen zugezogen, die Durchlässigkeit ist oft sehr, sehr gering. Also ich glaube, dass es ein totales Thema ist, weil was ist eigentlich, was meinst du, das Ziel einer Kommune ist ja, dass die Menschen miteinander auch froh und glücklich sind, miteinander und nicht jeder für sich. Deswegen finde ich es ein totales Thema.
Und ich finde es jetzt gerade ein total gutes Beispiel, weil es überhaupt nichts mit Menschen mit Behinderung zu tun hat und es trotzdem Inklusion meint.
Aber Inklusion ist doch, geht es ja nicht rein um die Behinderten?
So werden wir ja auch wahrgenommen. Genau, und das ist eben ja auch das, was wir in der Inklusionsberatung immer wieder auch thematisieren. Es geht nicht um die Personengruppen, es geht um das Zusammenleben und um den Reichtum, den jeder Einzelne auch in die Ortsgemeinschaft reinbringen kann.
Ja, da bist du ja jetzt auch schon, hast du vorhin ja auch schon angefangen, darüber zu erzählen, was Inklusion überhaupt für Menschen in einer Kommune für Vorteile hat. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber du hast den Namen Antonius jetzt schon mehrfach genannt. Und du hast ja eine unglaublich viel längere Geschichte mit Antonius als ich. Erzähl doch mal von Antonius selber, bitte.
Ja, Antonius ist erstmal eine Bürgerstiftung. Das ist die Trägerschaft. Vor über 100 Jahren, über 115 Jahren sogar schon, hat eine Fuldaer Bürgerin, auch sehr bemerkenswert, eine Bürgerin, die St. Liuba Stiftung gegründet. Und mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung Wohnraum zu ermöglichen, hier aus dem Landkreis Fulda, Stadt und Landkreis Fulda. Ja, und das Ziel war eben, dass sie hier wohnen konnten und auch seit Beginn und seit Gründung des damaligen Antonius Heims ist auch eine Schule hier installiert worden, weil auch die Gründerin, die Frau Maria Rang, gesagt hat, dass jeder Mensch Entwicklungspotenzial hat, jeder Mensch kann was lernen, jeder Mensch hat eine Perspektive. Und das finde ich so bemerkenswert, dass eben auch Menschen vor über 100 Jahren diesen Wert schon erkannt haben.
Darf ich kurz fragen, war das vorher nicht? Also weil das klingt ja so, als wenn Menschen mit Behinderung vorher eben nicht die Möglichkeit hatten, Bildung zu bekommen, also einfach eine Schulbildung.
Genau, also das war ja gesellschaftliches oder gesellschaftliche Ansicht, dass Menschen mit Behinderung irgendwo mitgelaufen sind, die nicht in dieser normalen Schule beschult wurden, die ganz früh in der Landwirtschaft oder in elterlichen Betrieb mitgearbeitet haben. Oder sogar in der Zeit war es ja auch so, dass Behinderung als Schande angesehen wurde, dass Menschen mit Behinderung versteckt wurden, dass noch nicht mal die Ortsgemeinschaft Menschen mit Behinderung gesehen hat. Und von daher war es aus dieser Sicht absolut revolutionär, so eine Stiftung, so einen Ort hier in Fulda zu gründen.
Das heißt, wir haben ja, wenn man jetzt mal schaut, der Weg zur Inklusion, dann haben wir, also Menschen waren sozusagen vorher exkludiert, die haben überhaupt keine Bildung bekommen. Das war so die Möglichkeit, dass sie eine ordentliche Wohnumgebung hatten und das war so der Schritt zur Separation, könnte man sagen. Ne? Aber immer noch außen vor, oben auf dem Berg, Schulbildung war möglich. Wie ist es dann weitergegangen mit Antonius?
Ja, wir sagen dann hier, das war so diese Gründerjahre, war auch Aufschwung. Das Antonius Heim, muss ich jetzt noch sagen, ist damals gewachsen. Es war sehr schnell, hat der Raum, der hier geplant wurde, nicht mehr ausgereicht. Es wurde erweitert. Immer mehr Bewohner kamen hierher. Es haben immer so, oder ja, ab den Hochzeiten 200 Menschen mit Behinderung hier gelebt, wurden bis in die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre von den Ordensschwestern, von den barmherzigen Schwestern, den Vinzentinerinnen betreut. Die haben mit den Menschen hier zusammengelebt. Es war immer unter dem Dach der Selbstversorgung. Man hat hier, Beschäftigungsmöglichkeiten angelegt, sodass die Menschen, die hier gelebt haben, auch in der Landwirtschaft, in der Hauswirtschaft, im Garten und in so kleinen Handwerksbetrieben hier mitgearbeitet haben. Also Leben und Arbeiten ist schon immer hier an diesem Standort Thema gewesen. Natürlich gehört dann auch die Zeit des Nationalsozialismus zu der Geschichte von Antonius, das von Antonius Heim. Was für mich da auch sehr bezeichnend ist, also erstmal muss man sagen, es sind auch einige Bewohner damals Opfer der NS-Euthanasie geworden, aber man kann hier von einer sehr großen Widerstandsbewegung sprechen, weil über die Hälfte der damals abtransportierten Menschen, es sind aufgrund einem guten Netzwerk zwischen Kirche und Bürgerschaft wieder hier zurück nach Fulda gekommen und haben so diese schreckliche Zeit und eigentlich ihre geplante Ermordung überlebt.
Du kennst dich in diesem Thema besonders gut aus, weil du, glaube ich, dort auch geforscht hast.
Richtig. Also das Thema NS-Euthanasie war mein Diplomthema und ich habe dazu eine Spurensuche hier im Antoniusheim damals immer noch, also bei Antonius gemacht, habe damals über 900 alte Akten durchgesehen und habe auch alle Lebenswege der damals abtransportierten Leute rekonstruiert. Und von daher kann man das heute so genau sagen, in welchem Netzwerk und welche Anordnungen hier Antonius ausgesetzt war.
Es ist unfassbar. Also ich habe ja diese Geschichte so nicht so tief eingeblickt und habe mich auch nicht so intensiv mit beschäftigt. Aber wenn ich mir überlege, was sich in den letzten 70 Jahren verändert hat für Menschen, ja, also von wir wollen sie wegschaffen, wir wollen sie töten, bis hin, wir möchten gerne zusammenleben, egal wie wir so sind. Das ist ja ein unfassbarer Weg, den wir in den letzten 70 Jahren miteinander gegangen sind als Gesellschaft, auch weltweit. Wie ging das dann bei Antonius weiter?
Ja, also dann war eben diese Nachkriegszeit war sicherlich auch hier sehr entbehrungsreich und trotz alledem hat man auch hier zusammengehalten. Natürlich kam dann auch wieder, das muss man auch sagen, die Zeit der schwarzen Pädagogik, die jetzt auch so an der Zeit ist, aufgearbeitet zu werden.
Was heißt schwarze Pädagogik? Ist das katholisch?
Oder? Ja, für Fulda ist es natürlich so, dass es da sehr nahe liegt. Aber nee, das ist ja auch ein wissenschaftlicher Begriff für diese ganze Heimerziehung der 50er, 60er Jahre, wo eben auch Prügelstrafe und diesen ganzen, einfach auch noch Erziehungsmethode war.
Weißt du, woran ich mich erinnern kann? Das ist nicht ganz, das ist später gewesen. Ich bin ja erst 69 geboren. Ich war im Krankenhaus, im städtischen Krankenhaus in Fulda mit vielleicht 5, 6 oder so, vielleicht auch noch jünger. Und ich kann mich erinnern, dunkel, dass über meinem Kinderbett ein Gitter komplett angebracht war. Das heißt, ich war in einem Käfig als Kind. Mhm. Ist das auch, kann man so sagen, war das auch so ein bisschen noch immer noch so viel Look and Feel der schwarzen Pädagogik, oder?
Ja, ich glaube, da hast du das wirklich auch an der eigenen Haut erlebt.
Gut, ich bin da mal abgehauen, vielleicht war es deshalb.
Ja, also das kam mir jetzt halt auch nochmal so in dieser ganzen Auseinandersetzung mit dieser Zeit und auch dieses Unterstützungssystem, was eben auch der Staat oder die Gesellschaft für Menschen mit Behinderung installiert hat, nach dieser Zeit, fand ich, ist ja auch Kind dieser Zeit. Also man hat in der NS-Zeit gesagt, diese Menschen sind nicht lebenswert und danach kam eben dieser Change und dann war es aus meiner Sicht auch absolut wichtig, dass es staatliche Aufgabe ist, für diese Menschen ein geschütztes System zu installieren. Und dieses geschützte System besteht halt bis heute. Aber jetzt ist aber unser Inklusionsgedanke entstanden, der sagt, Menschen mit Behinderung ist der Mensch und nicht die Behinderung. Und es gibt ausreichend soziale Systeme, in denen Menschen mit Behinderung leben können und brauchen nicht mehr diesen Schutz, dieses Behütetsein, weil es auch immer aus unserer Sicht den Menschen nicht auf Augenhöhe begegnen lässt, sondern weil es ihn immer in eine schwächere Position bringt. Und da sind wir jetzt dran und eben auch in den Kommunen, die Menschen auf Augenhöhe zu bringen.
Also 2009, ne, die UN-Behindertenrechtskonvention, die dann im 2010, 2011 in den Aktionsplan, in den nationalen Aktionsplan umgesetzt wurde und dann das sogenannte BTHG, Bundesteilhabegesetz, was letztendlich jetzt erst vor 2 Jahren dafür, jetzt über die letzten 10 Jahre dafür gesorgt hat, ne, dass Menschen im Bereich Bildung, Arbeit, so also Teilhabe, ne, das ist ja so das Fachbegriff, auch teilhaben. Und damit ist aber, das ist das, wo wir jetzt gerade, und da kommen wir jetzt, finde ich, so an den Punkt Inklusion, da hat sich doch auch so dieses ganze Verhältnis, die Rolle, vielleicht ein schöner Schlussgedanke jetzt, die Rolle verändert zwischen den Menschen mit Behinderung oder auch, ne, oder auch eben jemand, der aus anderen Gründen gar keinen richtigen Zugang hat, auch keine Reputation in der Gesellschaft, kein Standing. Das hat sich verändert, ne?
Absolut. Absolut. Ja, und ich denke, man kann es ganz gut verstehen über diese Begrifflichkeit. Wir haben immer gesagt, die Behinderten. Ne? Und das war auch dieser Begriff der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre. Und jetzt sind sie Menschen mit Behinderung. Es geht um den Mensch. Und jetzt fragen wir eigentlich noch Mensch mit Behinderung. Und da müssen wir jetzt sagen, und das ist die Erkenntnis und die Lehre aus der ganzen Zeit, es ist ja nicht die Behinderung, die den Mensch ausmacht. Du hast es vorhin schon kurz gesagt, wo du über deine Tochter gesprochen hast. Wird der Mensch nicht behindert? Oder sagen wir nicht in Zukunft, der Mensch, der behindert wird?
Ist das der Unterschied, dass sozusagen die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, also auch wirklich ganz praktisch, irgendwann so sind und auch die Menschen so unterschiedlich und vielfältig sind, dass es einfach normal ist, eben der eine hat halt Beeinträchtigungen, der andere nicht. Der eine kann sehen, der andere nicht. Da ist jemand im Rollstuhl und da ist jemand, der
absolut
läuft halt.
Jetzt sagst du es ja gerade schon, ne? Also es ist auch wenn ich sage, der Mensch mit Behinderung oder die Menschen mit Behinderung, ist ja auch wieder so vielfältig. Und hier bei Antonius hatten wir mal das Motto, jeder ist anders. Mhm. Und das kommt auch da nochmal richtig zur Geltung. Man kann Menschen, die in irgendeiner Art und Weise eine Beeinträchtigung haben, nicht als Menschen mit Behinderung bezeichnen. Weil jeder ist anders, jeder ist er selbst, sie selbst.
Björn, wenn ich auf die Uhr gucke, dann sind wir schon länger zusammen, als wir es uns eigentlich vorgestellt haben. Wir wollten 20 Minuten miteinander sprechen und dann so langsam den Bogen kriegen. Ich fand das jetzt total interessant, auch jetzt, dass wir uns da nochmal so Gedanken darüber machen, was ist das überhaupt für uns und wofür arbeiten wir eigentlich? Und worum geht es in den weiteren Folgen? Wir werden immer Gäste dabei haben oder meistens Gäste dabei haben, die mit uns weiter auf die Suche nach der Frage gehen, was ist eigentlich so das Besondere an Inklusion in Kommunen, und möchten gerne Sie als Hörer da auf diesen Weg mitnehmen. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dass Sie in 4 Wochen wieder reinhören. Und wir würden uns freuen über Anregungen und über Rückfragen. Sie besuchen uns auf Instagram, Sie besuchen uns auf LinkedIn oder Sie schicken uns eine E-Mail über inklusionsberatung@antonius.de. Vielen Dank, Björn. Mensch.
Vielen Dank, André.
Unser erster Podcast.
Ja. Und bis zum nächsten Mal. Alles aus dieser Historie heraus. Ich glaube, man kann nicht manchmal Dinge auch nur verstehen, wenn man noch mal auf die Geschichte schaut.
Ja, deswegen haben wir darüber gesprochen.
Aber das muss man nochmal sagen.
Ja, ich glaube, dass man auch, klar, man kann etwas nur verstehen, wenn man die Wurzeln auch.